Hingehört mit der Reihe Herzgeschichten. Eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte. Aufgenommen im Studio Blind Foundation.
Vom unsichtbaren Königreiche. Ein Märchen aus Träumereien an französischen Kaminen, erst veröffentlicht unter dem Pseudonym Richard Leander, heute Richard von Volkmann Leander. Heute ist der Autor kaum noch bekannt. Richard von Volkmann Leander, geboren 1830 in Leipzig, gestorben 1889, war einer der bedeutendsten Chirurgen des 19. Jahrhunderts. Er gilt als Begründer der modernen Orthopädie. In einem kleinen, aber wichtigen Nebeneffekt seines Wirkens kann er als der Erfinder des Rollators gelten. Aber er betätigte sich auch literarisch unter dem Pseudonym Leander. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870-1871 war er als Generalarzt angesetzt. Als Ausgleich zu seinem harten medizinischen Alltag schrieb er in seiner Unterkunft wunderbare romantische Märchen und Geschichten. Diese schickte er mit der Feldpost an seine große Familie mit 7 Kindern. Als dann endlich Frieden war und der Vater zurückkehrte, hatte seine Frau alle Geschichten unter dem Titel »Träumereien an französischen Kaminen« zu einem Buch binden lassen. Über 300 Auflagen hat das Buch bis heute erlangt und Generationen von Lesern beglückt. Hören Sie nun daraus das Märchen vom unsichtbaren Königreiche. In einem kleinen Hause, welches wohl eine Viertelstunde abseits von dem übrigen Dorfe auf der halben Berghöhe lag, wohnte mit seinem alten Vater ein junger Bauer namens Jörg. Es gehörten zu dem Hause so viel Ackerfeld, dass beide eben keine Sorgen hatten. Gleich hinter dem Haus fing der Wald an mit Eichen und Buchen, so alt, dass die Enkelkinder von denen, welche sie gepflanzt hatten, schon seit mehr als 100 Jahren tot waren. Vor ihm aber lag ein alter, zerbrochener Mühlstein, wer weiß, wie der dahin gekommen war. Wer sich auf ihn setzte, der hatte eine wundervolle Aussicht hinab ins Tal, auf den Fluss, der das Tal durchströmte, und die Berge, die jenseits des Flusses aufstiegen. Hier saß der Jörg am Abend, wenn er seine Arbeit auf dem Felde getan hatte, den Kopf auf die Hände und die Ellenbogen auf die Knie gestützt, oft stundenlang, und träumte. Und weil er sich wenig um die Leute im Dorf bekümmerte und meist still in sich gekehrt einherging, wie einer, der an allerhand denkt, nannten ihn die Leute spottweise Traumjörge. Dies war ihm jedoch völlig gleichgültig. Je älter er aber war, desto stiller wurde er, und als endlich sein alter Vater starb und er unter einer großen Eiche begraben wurde, war er ganz still. Wenn er dann auf dem alten zerbrochenen Mühlensteine saß, was er jetzt noch viel häufiger tat als zuvor, und hinab in das herrliche Tal sah, wie die Abendnebel an dem einen Ende hereintraten und langsam an den Bergen hinwandelten, bis es dann dunkler wurde und dunkler, bis zuletzt der Mond und die Sterne in ihrer ganzen Herrlichkeit am Himmel aufzogen, dann wurde es ihm so recht wunderbar ums Herz. Es war ein wunderbares Tal. Aber alles das sah und hörte bloß der Traumjörge. Die Leute, welche im Dorf wohnten, ahnten gar nichts davon, denn es waren ganz gewöhnliche Leute. Dann und wann schlugen sie einen von den alten Baumriesen um, zersägten und zerspellten ihn, und wenn sie eine hübsche Klafter aufgerichtet hatten, sprachen sie: Nun können wir uns wieder eine Weile Kaffee kochen. Und im Fluss wuschen sie ihre Wäsche, das war ihnen sehr bequem. Von den Sternen aber, wenn sie so recht funkelten, sagten sie weiter nichts als: Es wird heute Nacht recht kalt, wenn wir unsere Kartoffeln nicht erfrieren. Wie er nun so eines Tages wieder auf dem alten Mühlstein saß und sich dabei bedachte, dass er doch auf der ganzen Welt so Mutterseelen alleine sei, schlief er ein. Da träumte es ihm, es hinge vom Himmel eine goldene Schaukel an zwei Seilen herab. Jedes Seil war an einem Stern befestigt und auf der Schaukel saß eine reizende Prinzessin und schaukelte sich so hoch, dass sie vom Himmel zur Erde herab und von der Erde wieder in den Himmel aufflog. Jedes Mal, wenn die Schaukel bis an die Erde kam, klatschte die Prinzessin vor Freude in ihre Hände und warf ihm eine Rose zu. Aber plötzlich rissen die Seile und die Schaukel mit der Prinzessin flog weit in den Himmel hinein, immer weiter, bis er sie zuletzt nicht mehr sehen konnte. Da wachte er auf und als er sich umsah, lag neben ihm auf dem Mühlsteine ein großer Strauß von Rosen. Am nächsten Tag schlief er wieder ein und träumte dasselbe. Beim Erwachen lagen richtig die Rosen wieder da. Und so ging das die ganze Woche hindurch. Da sagte sich Traumjürge, dass doch irgendetwas Wahres an dem Traume sein müsste, weil er ihn immer wieder träumte. Er schloss sein Haus zu und machte sich auf, die Prinzessin zu suchen. Nachdem er viele Tage gegangen war, erblickte er von Weitem ein Land, wo die Wolken in die Erde hingen. Er wanderte rüstig drauf zu, kam aber in einen großen Wald. Plötzlich hörte er hier ein ängstliches Stöhnen und Wimmern, und als er auf die Stelle zugegangen war, von welcher das Gestöhnen und Gewimmer herkamen, sah er einen ehrwürdigen Greis mit silbergrauem Barte auf der Erde liegen. Zwei widerlich hässliche, splitternackte Kerle knieten auf ihm und suchten ihn zu erwürgen. Da blickte er sich um, ob er nicht irgendeine Waffe fände, mit der er den beiden Kerlen zu Leibe gehen könnte. Und da er nichts fand, riss er in seine Todesangst einen großen Baumast ab. Kaum jedoch hatte er diesen erfasst, als er sich in seinen Händen in eine mächtige Hellebarde verwandelte, und damit stürmte er auf die beiden Ungeheuer los und rannte ihnen durch den Leib, sodass sie mit Geheul den Alten losließen und fortsprangen. Darauf hob er den ehrwürdigen Greis auf, tröstete ihn und fragte, warum ihn die beiden nackten Kerle hätten erwürgen wollen. Da erzählte jener, er sei der König der Träume und aus Versehen etwas vom Wege ab in das Reich seines größten Feindes, des Königs der Wirklichkeit, gekommen. Sobald dies der König der Wirklichkeit bemerkt hatte, hätte er ihm durch zwei seiner Diener auflauern lassen, damit sie ihm den Gar ausmachen. »Hattest du denn dem König der Wirklichkeit etwas zuleide getan?« »Behüte Gott«, versicherte jener. »Er wird aber überhaupt sehr leicht gegen andere ausfällig. Das liegt an seinem Charakter. Und mich besonders hasst er wie die Sünde.« »Aber die Kerle, die er geschickt hatte, dich zu erwürgen, die waren ja ganz nackt.« »Jawohl«, sagte der König, »splitterfasernackt. Das ist so Mode im Lande der Wirklichkeit. Alle Leute gehen durch nackt. Selbst der König. Und sie schämen sich nicht einmal. Es ist ein abscheuliches Volk.« »Weil du mir aber nun das Leben gerettet hast, will ich mich dankbar gegen dich erweisen und dir mein Land zeigen. Es ist wohl das herrlichste Land und die Träume sind meine Untertanen.« Darauf ging der König der Träume voran und Jörg folgte ihm. Als sie an die Stelle kamen, wo die Wolken auf die Erde hingen, wies der König auf eine Falltür, welche so versteckt im Busch lag, dass sie gar nicht zu finden war, wenn man es nicht wusste. Er hob sie auf und führte seinen Begleiter 500 Stufen hinab in eine hell erleuchtete Grotte, welche sich meilenweit in wunderbarer Pracht dahinzog. Es war unsäglich schön. Da waren Schlösser auf Inseln mitten in großen Seen und die Inseln schwammen umher wie Schiffe. Wenn man in ein solches Schloss hineingehen wollte, brauchte man sich nur ans Ufer zu stellen und zu rufen, »Schlösslein, Schlösslein, schwimm heran, dass ich in dich reingehen kann.« Dann kam es von selbst an das Ufer. Weiter waren noch andere Schlösser da auf Wolken. Die flogen langsam in der Luft. Sprach man aber, »Steig herab, mein Luftschlösslein, dass ich kann in dich hinein.« So senkten sie sich langsam nieder. Außerdem waren noch da Gärten mit Blumen, die am Tag dufteten, in der Nacht leuchteten, schillernde Vögel, die Märchen erzählten und eine Menge ganz anderer wunderbarer Sachen. Traumjörge konnte mit Staunen und Bewundern gar nicht fertig werden. »Nun will ich dir auch meine Untertanen noch zeigen«, sagte der König. »Ich habe drei Sorten. Gute Träume für die guten Menschen, böse Träume für die Bösen und außerdem die Traumkobolde. Mit den letzten mache ich mir zuweilen einen Spaß, denn ein König muss auch zuweilen einen Spaß haben. Zuerst führte er ihn also in eins der Schlösser, welches eine verzwickte Bauart hatte, dass es förmlich komisch aussah. Hier wohnen die Traumkobolde, sprach er. Kleines, übermütiges, schabernackiges Volk. Tut niemanden was, neckt aber gern. Na komm mal her, Kleiner, rief er darauf einem der Kobolde zu, und sei einmal einen einzigen Augenblick ernsthaft. Hernach fuhr er fort und sagte zu Traumjörge, weißt du, was der Schelm tut, wenn ich ihm ausnahmsweise erlaube, auf die Erde heraufzusteigen? Er läuft ins nächste Haus, holt sich den ersten besten Menschen, der gerade wunderschön schläft, aus den Federn, trägt ihn auf den Kirchturm und wirft ihn kopfüber herunter. Dann springt er eiligst die Turmtreppe herab, sodass er unten eher ankommt, fängt ihn auf, trägt ihn wieder nach Hause und schmeißt ihn so ins Bett, dass es kracht und er davon aufwacht. Dann reibt er sich den Schlaf von den Augen, sieht sich ganz verwundert um und spricht, »Ei, du lieber Gott, mir war's doch gerade, als wenn ich vom Kirchturm herabfiele. Es ist nur gut, dass ich bloß geträumt habe.« »Ach, das ist der«, rief Traumjörge. »Siehst du, der ist auch schon einmal bei mir gewesen. Wenn der aber wiederkommt und ich erwische ihn, soll's ihm schlecht ergehen.« Kaum hatte er dies noch gesagt, so sprang ein anderer Traumkobold unter dem Tisch hervor. Der sah fast aus wie ein kleiner Hund. »Der ist auch nicht besser«, meinte der Traumkönig. »Der bellt wie ein Hund und hat Kräfte wie ein Riese. Wenn dann die Leute im Traum Angst bekommen, hält er sie an Händen und Beinen fest, dass sie nicht fort können.« »Den kenne ich auch«, rief Traumjörge. »Wenn man fort will, ist einem, als wäre man starr und steif wie ein Stück Holz.« »Ich werde ihn nie wieder erlauben, dich zu besuchen, Traumjörge«, beruhigte ihn der König. »Und nun komm einmal mit zu den bösen Träumen, aber fürchte dich nicht, sie werden dir keinen Schaden zufügen. Die sind nur für die bösen Menschen.« Und damit traten sie in einen ungeheuren Raum ein, der von einer hohen Mauer umgeben und mittels einer gewaltigen eisernen Türe verschlossen war. Hier wimmelte es von gräulichsten Gestalten und entsetzlichen Ungeheuern. Manche sahen wie Menschen aus, manche wie Tiere, manche halb wie Tiere. Erschrocken wich Traumjörge zurück bis an die eiserne Türe. Doch der König redete ihm freundlich zu und sagte, »Willst du dir nicht genauer besehen, was böse Menschen träumen müssen?« Und er winkte einem Traum, der zunächst stand. Das war ein scheußlicher Riese, der hatte unter jedem Arm ein Mühlrad. »Erzähl, was du heute Nacht tun wirst«, herrschte ihn der König an. Da zog das Ungeheuer den Kopf in die Schultern und den Mund bis zu den Ohren, wackelte mit dem Rücken wie einer, der sich so recht freut, und sagte grinsend, »Ich gehe zum reichen Mann, der seinen Vater hat verhungern lassen.« Als der alte Mann sich eines Tages auf die steinerne Treppe vor seinem Hause setzte von seinem Sohn und um Brot bat, kam der Sohn und sagte zum Gesinde, »Jagt mir einmal den Hampelmann fort.« Da gehe ich nun nachts zu ihm, ziehe inzwischen die zwei Mühlrädern durch, bis alle seine Knochen hübsch kurz und klein gebrochen sind. Und ist er dann so recht schmeidig und zappelig geworden, nehme ich ihn am Kragen, schüttle ihn und sage, »Na, siehst du, wie hübsch du zappelst, du Hampelmann!« Dann wacht er auf, klappert mit den Zähnen und ruft, »Frau, bring mir noch ein Deckbett, mich friert!« Und wenn er wieder eingeschlafen ist, mache ich aufs Neue. Als Traumjörge dies hört, drängte er sich mit Gewalt zur Türe hinaus, den König nach sich ziehend, und rief, »Nicht einen Augenblick länger bleibe ich hier bei diesen bösen Träumen. Das ist ja entsetzlich!« Doch der König führte ihn nun in einen prächtigen Garten, wo die Wege von Silber und die Beete von Gold und die Blume von geschliffenen Edelsteinen waren. In dem gingen die guten Träume spazieren, und das Erste, was er sah, war ein Traum wie eine junge, blasse Frau, die hatte unter dem Arm eine Arche Noah und unter dem anderen einen Baukasten. »Wer ist denn das?« fragte der Traumjörge. »Die geht abends immer zu einem kleinen, kranken Knaben, dem seine Mutter gestorben ist. Am Tag ist er ganz allein und niemand bekümmert sich um ihn. Aber gegen Abend geht sie zu ihm, spielt mit ihm und bleibt die ganze Nacht. Er schläft immer schon sehr früh ein, deshalb geht sie auch zu zeitig. Die anderen Träume gehen viel später. Komm nur weiter, wenn du alles sehen willst, müssen wir uns sputen.« Und daraufhin gingen sie tiefer in den Garten hinein, mitten unter die guten Träume. Das waren Männer, Frauen, Greise, Kinder, alle mit lieben und guten Gesichtern und in den schönsten Kleidern. In den Händen trugen viele von ihnen alle möglichen Dinge, die sich das Herz nur wünschen kann. Auf einmal blieb Traumjörge stehen und schrie so laut, dass alle Träume sich umdrehten. »Was hast du denn?« fragte der König. »Da ist ja meine Prinzessin, die mir so oft erschienen ist und mir die Rosen geschenkt hat«, rief Traumjörge ganz entzückt aus. »Ja, freilich, freilich«, erwiderte jener, »das ist sie, nicht wahr? Ich habe dir immer einen sehr hübschen Traum geschickt. Das ist beinahe der hübscheste, den ich habe.« Da lief Traumjörge auf die Prinzessin zu, die gerade wieder auf ihrer kleinen goldenen Schaukel saß und schaukelte. Sobald sie ihn kommen sah, sprang sie herab und ihm gerade in die Arme. Er nahm sie an der Hand, führte sie an eine goldene Bank und da setzten sich beide hin und erzählten sich, wie hübsch es wäre, dass sie sich wiedersehen. Und wenn sie fertig waren, fingen sie immer wieder von vorne an. Der König der Träume ging inzwischen mittlerweile fortwährend auf dem großen Weg, der durch den Garten ging, auf und ab. Zuletzt ging er jedoch wieder zu ihnen und sagte, »Kinder, nun ist es gut. Du Traumjörge hast noch einen weiten Weg nach Hause, denn über Nacht kann ich dich nicht behalten, denn ich habe keine Betten, weil nämlich die Träume nicht schlafen, sondern nachts immer zu den Menschen müssen. Und du, Prinzessin, du musst dich fertig machen. Zieh dich heute einmal ganz rosa an und nachher komm zu mir, damit ich dir sage, wem du heute erscheinen und was du ihm sagen sollst.« Als dies Traumjörge gehört hatte, ward ihm es auf einmal so mutig ums Herz wie noch nie in seinem Leben. Er stand auf und sagte mit fester Stimme, »Herr König, von meiner Prinzessin lasse ich nie und nimmer mehr. Entweder ihr müsst mich hier unten behalten oder ihr müsst sie mir mit auf die Erde geben. Ich kann ohne sie nicht leben, dafür habe ich sie viel zu lieb.« Dabei trat ihm in jedes Auge eine Träne so groß wie eine Haselnuss. »Aber Jörge, Jörge«, rief der König, »es ist der allerhübscheste Traum, den ich habe. Doch, du hast mir das Leben gerettet, so sei es denn. Nimm deine Prinzessin, steige mit ihr hinauf zur Erde. Sobald du oben angelangt bist, nimm den silbernen Schleier vom Kopf und wirf ihn durch die Falltüre wieder herab. Dann wird deine Prinzessin von Fleisch und Blut wie ein anderes Menschenkind sein, denn jetzt ist sie ja nur ein Traum.« Da bedankte sich der Traumjörge auf das Herzlichste und sagte, »Lieber König, weil du nun einmal so überaus gut bist, so möchte ich noch eine Bitte wagen. Sieh, eine Prinzessin habe ich ja nun, doch es fehlt mir immer noch ein Königreich. Und es ist doch ganz unmöglich, dass eine Prinzessin ohne ein Königreich sein kann. Kannst du mir denn keins verschaffen, wenn es auch nur ein ganz kleines ist?« Darauf antwortete der König, »Sichtbare Königreiche, Traumjörge, habe ich zwar nicht zu vergeben, aber unsichtbare. Und davon sollst du eins bekommen, und zwar eins der größten und herrlichsten, die ich noch habe.« Da fragte Traumjörge, wie es denn mit unsichtbaren Königreichen beschaffen wäre. Indessen der König bedeutete ihm, er würde dies schon alles erfahren und sein blaues Wunder erleben. So herrlich sei es mit unsichtbaren Königreichen. »Wenn wir sie aber nun nicht sehen«, da sagte der König und hielt den Zeigefinger an die Stirn, »du und deine Prinzessin, ihr seht sie schon. Ihr seht die Schlösser und Gärten, die Wiesen und Wälder, die zum Königreich gehören, wohl. Denn ihr wohnt da drin und könnt alles damit machen, was euch gefällt. Nur die anderen Leute, die sehen es nicht.« Da war Traumjörge hoch erfreut, denn es war ihm schon etwas ängstlich zumute, ob die Leute im Dorf ihn nicht scheel ansehen würden, wenn er mit seiner Prinzessin nach Hause käme und König wäre. Er nahm sehr gerührt Abschied vom König der Träume, stieg mit der Prinzessin die 500 Stufen hinaus, nahm den silbernen Schleier vom Kopf und warf ihn hinunter. Daraufhin wollte er die Falltüre zumachen, aber sie war sehr schwer. Er konnte sie nicht halten und ließ sie fallen. Und da gab es einen ungeheuren Knall, fast so arg, als wenn viele Kanonen auf einmal losgeschossen werden. Und es vergingen ihm auf einen Augenblick die Sinne. Als er wieder zu sich kam, saß er vor seinem Häuschen auf dem alten Mühlstein und neben ihm die Prinzessin. Und sie war von Fleisch und Blut wie ein gewöhnliches Menschenkind. Sie hielt seine Hand, streichelte ihn und sagte, »Du lieber, guter, närrischer Mensch, du hast dich so lange nicht getraut, mir zu sagen, wie lieb du mich hast. Hast du dich denn vor mir gefürchtet?« Dann ging der Mond auf und beleuchtete den Fluss und die Wellen schlugen klingend ans Ufer und der Wald rauschte. Und da war es plötzlich, als wenn eine ganz kleine schwarze Wolke vor dem Mond täte und auf einmal fiel etwas vor ihre Füße nieder, wie ein großes zusammengelegtes Tuch. Darauf stand der Mond wieder in vollem Glanz. Sie hoben das Tuch aus und breiteten es auseinander. Es war aber sehr fein und viele hundertmal zusammengelegt, sodass sie viel Zeit brauchten. Als sie es vollständig auseinandergefaltet hatten, sah es aus wie eine große Landkarte. In der Mitte ging ein Fluss und zu beiden Seiten waren Städte, Wälder und Seen. Und da merkten sie, dass es ein Königreich war und dass der gute Traumkönig ihnen vom Himmel hatte herunterfallen lassen. Und als sie in ihr kleines Häuschen besahen, da war es zu einem wunderbaren Schloss geworden, mit gläsernen Treppen und Wänden von Marmorstein. Da fassten sie sich an und gingen ins Schloss hinein. Und als sie eintraten, waren schon die Untertanen versammelt und verneigten sich tief. Pauken und Trompeten erschallten und Edelknaben gingen vor ihnen her und streuten Blumen. Da waren sie König und Königin. Am anderen Morgen aber lief es wie ein Feuer durch das Dorf, dass der Traumjörge wiedergekommen sei und sich eine Frau mitgebracht hatte. »Ach, das wird schon was Rechtsgescheites sein«, sagten die Leute. »Ich habe sie heute früh schon gesehen«, fiel einer von den Bauern ins Wort, »als ich in den Wald ging. Sie stand mit ihm vor der Türe. Es war nichts Besonderes. Eine ganz gewöhnliche Person, klein und schmächtig. Ziemlich ärmlich war sie auch angezogen. Wo soll's denn am Ende auch herkommen? Er hat nichts, da wird sie wohl auch nichts haben.« So schwatzten die dummen Leute, denn sie konnten es nicht sehen, dass es eine Prinzessin war. Und dass sich das Häuschen in ein großes Schloss verwandelt hatte, bemerkten sie in ihrer einfach auch nicht. Denn es war eben ein unsichtbares Königreich, was dem Traumjörge vom Himmel herabgefallen war. Aus diesem Grunde bekümmerte er sich auch um die dummen Leute nicht, sondern lebte in seinem Königreich mit seiner lieben Prinzessin herrlich und vergnügt. Und er bekam 6 Kinder, eins immer schöner als das andere, und das waren lauter Prinzen und Prinzessinnen. Niemand aber wusste es im Dorf, denn es waren ganz gewöhnliche Leute und viel zu einfältig, um es einzusehen. Sie hörten aus der Reihe Herzgeschichten des Projekts Lesefreuden am Bürgerinstitut vom unsichtbaren Königreiche von Richard Leander, bearbeitet und gelesen von Ricarda Grünberg, Quelle aus Projekt Gutenberg.
Hingehört, eine Kooperation des Projekts Lesefreude des Bürgerinstituts Frankfurt und der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte.